Der eine hat kein Mikro, der andere kein Internet. Ich bin gespannt, ob das hier funktioniert.
Sowas gibt es nur im Fußball. Digga, das ist Musik und Fußball, ne? Sind die beiden Sachen, auf die wir Menschheit richtig stolz sein können.
Es ändert sich nicht. Jede Woche die gleiche Scheiße. Meine Nerven werden einmal angespannter und ich weiß, das wird mir nicht besser gehen in 2 Wochen.
Wichtig ist auf dem Platz. Der einzig echte und einzig wahre Fußball-Podcast mit Nico Beckspin, Pedder und Onkel Pillow, powered by EA Sports. It's in the game.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BT ist auf dem Platz. Dem Pillow einzigen Fußball-Podcast auf der Welt, oder?
Das ist absolut und exakt richtig.
Siehst du, da war ich mir immer nicht so sicher, aber gut, dass du dir das immer notierst. Deswegen können wir uns da sicher sein, wenn du das sagst, dann stimmt das.
Wenn meine Prognosen auf der Arbeit annähernd so präzise werden wie die Aussage, dass wir der einzige Podcast sind, wäre ich schon Herr Vodafone persönlich. Wäre ich schon CEO.
Für mich bist du das eigentlich auch.
Ja, für mich auch, ja.
Ja, genau. Mein Name ist Nico Beckspin, bei mir Pillow und natürlich auch im Hintergrund wie immer derjenige, der wirklich am Platz dran ist. Peter, schön, dass du dabei bist.
Danke für die Einladung. Schön, dass wir es geschafft haben.
Ja, ich sag, wie es ist, Leute. Ich habe ein Wochenende hinter mir und eine Nacht hinter mir. Ich bin quasi angeschlagen. Das ist dann eine Teamsache. Ihr müsst mich hiermit durchtragen heute. Ich hatte mir sonst so Dinge vorgenommen, wie heute den Jingle sprechen und so. Mache ich nicht, ne? Dafür haben wir dich, Pillow. Denn unser Gast ist, unser Partner ist nach wie vor.
EA Sports, it's in the game. Mein Lieber, das hat bei dir schon nicht funktioniert, also auf dem Dampfer war es. Ne? Also von daher.
Da hat es auf jeden Fall auch wichtige Neuigkeiten, denn diese Woche ist es soweit. Wenn ihr diesen Podcast hört, habt ihr das Spiel vielleicht schon oder freut euch wie kleine Kinder drauf. Und ich bin mir sicher, Pillow wird dazu in 2 Sätze sagen können. Wir aber als Backspin haben einen großen Event vor. Da kommen wir nachher zu. Wir haben natürlich dann aber auch unsere Kategorien, Typ der Woche, Mannschaft der Woche, Moment der Woche, Fundstück der Woche. Wir werden nachher den silbernen Peter vergeben, genau genommen macht Peter das ja, aus allen Typen, Momenten und Mannschaften dieses Monats, um zu gucken, wer denn da vielleicht diese Auszeichnung diesen Monat September kriegen sollte. Und ich darf heute, und das ist ehrlicherweise bei meiner körperlichen und mentalen Verfassung das Beste, was passieren konnte, ich darf heute Fragen beantworten, Peter, ne?
Ich habe ein paar dabei, sind aber schöne Fragen, sag ich dir ehrlich.
Ja, dann lass uns doch damit einfach mal gleich loslegen, dann haben wir das hinter uns.
Alles klar, genau. Folgt uns bei Instagram, @wichtiges auf dem Platz. Dort sammeln wir alle 2 Wochen Fragen an für Pillow oder Nico. Und das nächste Mal, wenn wir das hier machen, hört ihr nicht meine Stimme, sondern die Stimme von dem originalen Sprecher von Frag doch mal den Ralle.
Richtig? Oder Pillow?
Ja, warte, da müssen wir mal außerhalb der Aufnahme drüber sprechen nochmal.
Gibt es Neuigkeiten?
Quasi.
Okay.
Pillow lächelt so ein bisschen verschmitzt.
Na, aber nicht die, die ihr hören wollt.
Okay. Ja, ich bin gespannt. Klingt doch so. In diesem Sinne, welche Fragen soll ich beantworten?
Wir steigen doch mal direkt mit dem aktuellen Ereignis ein des vergangenen Wochenendes. Das fragen nämlich auch mehrere. Wie hast du denn Pizarros Abschiedsspiel verfolgt und wie war das Ganze für dich? Emotionale Sache im Vorhinein oder?
Aber wir nehmen damit jetzt so ein kleines bisschen den Typ der Woche vorweg. Da kann man noch ausführlich drüber sprechen. Spiel selber. Private Gründe. Habe mich dazu gezwungen, dass ich das Ganze nicht im Stadion gucken konnte. Und das war, ihr kennt das ja sicherlich, irgendwo geht privat einfach mal vor. Genau diese Entscheidung habe ich getroffen. Deswegen war ich nicht da. Als ich dann aber vom Fernseher saß und das nebenbei habe so ein bisschen laufen lassen, ist mir so bewusst geworden, wer alles da war, was da alles passiert, wie das alles gemacht wurde. Und das hat schon, also mein Fußballherz hat geweint und sich gefreut zugleich.
Erinnere mich an das Abschiedsspiel von David Odonko, wo ich war. Auf dem Tivoli.
Das muss ein Level gewesen sein, ungefähr.
Das war ein Level an Stadion und an Zuschauerzahl und historischer Bedeutung. Ja. War auch dem Wiesoffen.
Dass du überhaupt solche Sätze hier in den Mund nimmst beim Abschiedsspiel von Claudio Pizarro, ist eine Frechheit.
Ja, wird ihm tatsächlich nicht gerecht. Ne.
Kommen wir gleich bei Typ der Woche zu.
Okay, komm, okay. Ich weiß genau. Ich komme noch ein bisschen zu, ich habe eine konkrete Frage noch von Golo46. Wer ist die größere Legende bei Werder Bremen? Diego oder Pizarro?
Klar, Pizarro.
Ja. Wenn
du viermal zurückkommst und in 4 Dekaden oder in 2 Dekaden ne, Tore schießt dafür, da beginnst und da eigentlich auch irgendwie endest, so dann Diego war vielleicht einer von den beiden besten Fußballern oder von den 3 besten Fußballern, die je für Werder Bremen gespielt haben. Oder 4, ne? Also wenn du dir mal so anguckst, wenn wir mit Diego, Özil, De Bruyne und Miku Also allensamt.
Und die Bräune, das habe ich schon wieder gestrichen aus meinem Gehirn. Ja. Und Joker F ja auch noch eine Zeit lang, ne?
Ja, was wir da alles für Granaten bei Bremen rumlaufen hatten, da gehört auf jeden Fall mit rein, aber Pizarro unschlagbar.
Wie siehst du die Chancen aus Weiterkommen im DFB-Pokal gegen Paderborn?
Ey, ich hätte kein schlimmeres Los mir wünschen können als Paderborn. Gut, Bayern München auswärts oder Paderborn auswärts. Das waren so die beiden Dinger, vor denen ich echt, und vielleicht noch Union Berlin. Aber alles andere, da hätte ich mir irgendwie eine Scheiße ausgerechnet. Paderborn ist halt so kacke und unglücklich. Die rennen ja wie die Wilden, ne? Netzen aus jedem Winkel. Ich habe natürlich trotzdem das Selbstbewusstsein als Bundesligist, musst du da weiterkommen, aber das wird, guck mal, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel noch aus der zweiten Liga vor Augen habt dort, das war so mit einem Selbstbewusstsein, da lagen wir zwischendurch 3-1 zurück, glaube ich, und gewinnen noch 4-3. So ähnlich wird es, glaube ich, auch ablaufen, wenn die dann aufeinandertreffen.
J96 fragt, eine spezielle Frage auch auf Nico zugeschnitten, was könnte sich der Fußball vom Football abschauen? Das sind ja zwei Welten, die du gerne verbindest.
Oh, jetzt könnte ich ausholen. Ich habe, und da will ich nicht zu weit gehen, und dann müssen wir auch gleich einen Deckel, glaube ich, wieder drauf machen, weil das ziemlich viel privat war. Aber ich habe mit Patrick Ittrich gestern Football geguckt und habe mich lange unterhalten über alles Mögliche. Und da saßen wir dann erst zusammen und haben über all das gesprochen, worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Da kann ich dir auch nochmal ein Update-Pillow, aber das machen wir auch an anderer Stelle. Aber es gab so eine Erkenntnis, die da drin steckte, und das war schon diese positive Energie, die in Stadien steckt, so, die da von vielen Leuten in diesem Footballabend da so angepriesen wurden, dass es einfach grundsätzlich eine tolle Stimmung ist. Ich persönlich gehe aber einen rein auf Sachliche, und ich mag die Art und Weise, wie Entscheidungen transparent über Videobeweis und die ganzen zur Verfügung stehenden Hilfsmittel gelöst werden. Und da heißt es immer, das kannst du nicht ganz vergleichen. Nach so vielen Jahren und vergleichen, würde ich sagen, doch, kannst du. Mit allen, mit den Challenges, mit der Art der Videoanalyse, mit dem Mikrofon, dass der Schiedsrichter erklärt, was er macht. Jetzt kann ich verstehen, dass du nach 20 Sprints in der 80. Minute nicht noch erzählen willst. Kein Elfmeter, weil Füllkrug hat sich fallen lassen. Aber da gibt's auch Möglichkeiten, diese technischen Vorteile zu nutzen. Deswegen, das ist das, was ich auf jeden Fall denke, was man vom Football lernen kann.
Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber du warst doch auch schon bei Patrick Ittrich wiederum in seinem Format und hast genau, genau darüber gesprochen, falls euch das tiefergehend interessiert. Eine Frage von Tim, die beantworte ich direkt. Er fragt, ob du für oder gegen einen möglichen HSV-Aufstieg bist. Das hat Nico schon in der letzten Folge beantwortet. Bei fragte Nico, dass er ja doch den Verein genau beobachtet und auch da dann Daumen drückt, wenn es um Aufstieg geht.
Die Formulierung hätte ich gerne selber gewählt. Also sagen wir so, ich bin ja immer noch in der Rivalität zueinander, aber immer, ich sag immer, wenn die guten Job machen und wenn die das alles richtig machen und wenn der Verein in sich gut aufgestellt ist, dann herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen in der ersten Liga. Und nach all den Jahren und auch natürlich Rivalitätshäme und Freude darüber, dass sie ein paar Mal gescheitert sind, saß ich in der Relegation auch in der Kurve und ich will endlich wieder ein Derby in der ersten Liga haben. Punkt.
Also es gibt nur ein Derby in der ersten Liga und das gibt es die Saison auch wieder, aber grundsätzlich, das, was du jetzt gerade gesagt hast, hast du auch schon mehrfach gesagt, ne? Also da muss man dich schon attestieren.
Richtig, richtig, richtig.
Kein Hassprediger an der Stelle mehr. Ne?
In dem Fall nicht, nein.
Kommen wir zur Abschlussfrage und die kommt von Jens. Bestes Werder-Auswärtsspiel, wo du mit dabei warst.
Wo überhaupt gibt, habe ich gedacht, kommt Jens.
Wo jemals gab. Ja.
Da sind wir wieder im Volksparkstadion, ne? Oder wie AOL Arena hieß das Ding, glaube ich, damals. Beide eigentlich. 2008, diese Wochen viermal innerhalb von 21 Tagen gegeneinander spielen. UEFA-Pokal-Halbfinale, zweimal DFB-Pokal-Halbfinale und in der Liga nochmal. Bremen gewinnt 3-4, außer das Hinspiel im UEFA-Pokal und diese beiden Rückspiele im Stadion beim HSV. Und ich muss, glaube ich, ehrlich sagen, das, also Papierkugel und so, ne, und dein Kopfball und dann bist du im UEFA-Pokal eine Runde weiter, ist schon geil von der Geschichte, aber Tim Wiese, der damals schon ein Wichser war, und ich glaube, wenn ich ihn nicht bei Bremen im Kader gehabt hätte, natürlich verstehen kann, warum jeder den nicht leiden konnte, aber als Bremer Keeper war der einfach Das war genau der Magnet für Hass, den du gebraucht hast im Tor. Und der hat ja auch geliefert, als der im Pokal-Halbfinale im Volksparkstadion 4 Elfmeter hält, mit dem vierten gehaltenen Elfmeter, 100 Meter Sprint in die Kurve, das Megafon nimmt und gibt mir einen Scheiß-HSV anstößt. Inklusive, nee, das habe ich nie gemacht. Die Aufnahmen sind alle gefälscht. Das war eine der Emotionen. Da bin ich selber. Da saß ich irgendwo so im Mittel und dann auch er rennt, ich hinterher. So, und an viel kann ich mich da nicht mehr erinnern. Aber ich war auch mal Valencia. Ach nee, ist schwer. Nee, wir nehmen das.
Genau, vergiss dich, Nico, du hast gesagt, du bist ein bisschen angeschlagen, kannst nicht so viel reden heute.
Ja, kennst mich doch, dann sammle ich trotzdem wieder die ganze Zeit. Danke.
Halt dich zurück. So, ich würde sagen, wir springen, damit ist die Kategorie abgehakt, stellt uns weiter Fragen und stellt euch emotional darauf ein, Pillow in 2 Wochen Fragen zu stellen.
Ja, aber dann genau, machen wir, dann lass uns aber mal beim Typ der Woche kurz weitermachen. Aber da möchte ich mal eure Meinung hören, denn ich könnte jetzt eine Lobhudelei auf Claudio Pizarro halten. Was löst der Typ bei euch aus, so mit blau-weißer Farbe?
Ja, also jetzt emotional, ehrlich gesagt, nicht so viel, ne? Aber also ich würde die Lobhudelei schon überlassen, ne? Weil die ist ja an der Stelle auch gerechtfertigt. Also wir reden hier von einem der, ich hoffe, ich bin da auf dem aktuellsten Stand, einem der 5 besten Bundesliga-Torjäger ever oder 3 beste ausländische oder irgendwie so. Also auf jeden Fall einen richtig, richtig, richtig guten Stürmer, der ja eigentlich aus meiner Sicht auch so eine in Ultimate Team, so eine Heroes-Karte für die Bundesliga verdient hätte. Ne? Das ist ja so das Konzept dahinter, dass das Spieler sind, wo vielleicht ein bisschen negativ formuliert, für ein Icon nicht gereicht hat, so, ne, aber wo man nicht direkt eine Icon-Karte für rausgespielt hat, die aber in einer bestimmten Liga durchaus einen Helden- oder Legendenstatus haben. Und ich glaube, da wäre Claudio Pizarro prädestiniert für das Beispiel Bundesliga. Ja, kranker Zocker, ne? Also machen wir uns nichts vor. Eiskalter Stürmer, unfassbar viele Tore erzielt, egal ob dann bei Bremen oder dann später nochmal bei München und dann wieder zurück nach Bremen. So wie ich ihn immer wahrgenommen habe, bodenständiger, sympathischer Kerl, bis ins hohe Fußballalter Fußball gespielt und trotzdem noch erfolgreich gewesen. Von daher, ja, also kann man da schon, wie gesagt, ich glaube, wenn ich sage, der hätte eine Hero-Karte in Ultimate Team verdient, ich glaube, das ist schon so der Ritterschlag, den ich als Schalker erteilen kann. meine ich echt ernst, ne? Also emotional habe ich da nichts. Ich erinnere mich daran, dass er auch mal aktiv dazu beigetragen hat, dass wir mal wieder eine Meisterschaft nicht geholt haben, 2-3 Spieltage vor Ende in einem Heimspiel gegen uns, aber gut, dafür wurde er bezahlt, wurde nicht bezahlt dafür, dass Schalke Meister wird, sondern hat er für Bremen die Spiele gewinnt und das hat er sehr erfolgreich getan.
Ja, Peter?
Ich war auf jeden Fall ich habe ja generell weit verstreute Familie, ich schicke irgendwann Pillow nochmal so einen genauen Stammbaum, um nachzuvollziehen, warum ich wann in welchem Block saß und ich war zuletzt auf Schalke im Bremer Gästeblock, als Pizarro eingewechselt wurde, mit meiner Verwandtschaft aus Bremer Umland, aus dem Emsland. Und mein Bruder, weil ich mich auch nicht so, mein Bruder, der eben Bremen-Fan ist, diesen Familienweg eingeschlagen. Und der hat sich auf dem Handy das Abschiedsspiel angesehen, während wir, weil ich gar nicht im Supermarkt war. Und haben wir auch noch über alte Zeiten gesprochen. Und alleine, ich habe noch, war wirklich der Handyvideos, wie eben Pizarro eingewechselt wird und dann auch die Schalker klatschen. 2018, behaupte ich, ja. Und von daher ist für mich auch wirklich einfach ein feiner Kerl. Ich kann mich nicht an irgendwelche blöden Geschichten jenseits des Platzes erinnern. Und alleine eben auch so Teamwechsel zu kombinieren und trotzdem eben von den allermeisten Fanszenen geschätzt zu werden, glaube ich, ja, spricht für ihn.
Das ist halt schon auch das Krasse, ne? Also dieses Lächeln, das er hat, das ist so einnehmend. Du siehst den jedes Mal. Ich habe den persönlich auch 2-3 Mal so getroffen, auch im engeren Kreis. Das ist einfach so eine einnehmende Persönlichkeit und das hat er hinterlassen. Ne? Also wie viel sie in Köln noch von ihm mögen, weiß ich nicht, bei dem ein Jahr, wo er unterwegs gewesen ist, aber ich nur mal zusammengefasst, ne? 99 bis 2001 in Bremen gespielt, dann 2008 nochmal zurückgekommen, dann 2009 nochmal zurückgekommen, dann 2015 nochmal zurückgekommen und dann 2018 nochmal zurückgekommen. Macht ihn, und das sind die paar Statistiken, zum einen zum Rekordtorschützen von Werder Bremen, jetzt muss ich aufpassen hier, der erste Spieler in der Bundesliga-Geschichte, der in 21 Kalenderjahren in Folge mindestens einen Treffer erzielt hat. Muss ich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Unter anderem auch nur durch dieses absurde Freistoßtor, das er gegen Herder gemacht hat in der 2020er-Saison, glaube ich. und der am häufigsten eingesetzte ausländische Spieler. Also es gibt keinen Spieler mit mehr. Krass. Torschützenkönig war auch mal, das weiß ich. Dann kam halt der Lewandowski-Express und hat in drei Saisonen pulverisiert, wie viele Tore Pizarro in 15 gemacht hat oder so, keine Ahnung. gefühlt. Aber und ich glaube, dieses, dass jeder den mag, hast du an diesem Wochenende gesehen. So, das war ein Who-is-who-Auftreten, da war alles an Bremen dabei, was Rang und Namen hatte. Ne? Und selbst bei Bayern München waren sehr, sehr viele arrivierte Spieler mit dabei. Die ihm alle huldigen wollten und ihm Tschüss sagen wollten. Und ich muss sagen, ich war bis zum Ende auch immer traurig. Also ich habe selber ja, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wann das war, ich glaube 2020, zusammen mit Steuerung F, ja auch so einen Quatsch gemacht. Ne? Da ging es darum, dass wir, die Aufgabe war eigentlich Fußballsongs. Also was ist die Faszination hinter Stadionsongs? Und nicht Schlachtgesänge, sondern Stadionsongs. 2019 war das. Und deswegen haben wir damals mit dem Musiker David Friedrich einen Song aufgenommen, der heißt Pizarro. Da bin ich in der Hook mit, ich habe die Produktion quasi mitbegleitet, das Video gedreht, also das Video mitgemacht, die ganze Reportage gemacht. Und den Song haben wir dann am letzten Spieltag im Stadion wurde der gespielt für uns. Was ein ziemlich geiler Moment war mit, hier ist der Song, der für eine Hymne für Claudio Pizarro und das wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Übrigens, er hat gerade verlängert und bleibt noch ein Jahr. Und das war mega. Wir haben ihm vorher den Song zwei Tage vorher gezeigt, haben ihn getroffen, haben ihm das vorgespielt und sowas alles. Ich werde mir bis heute auf jeden Fall immer auf die Schulter klopfen und sagen, das Jahr Vertrag Claudio Pizarro, das letzte, haben wir auf jeden Fall maßgeblich
eingefädelt. Ja. Geht auf Nikos Hook.
Genau, auf jeden Fall haben wir da ordentlich mitgemacht. Aber dadurch so natürlich dann auch eine Geschichte, die sich so ein bisschen, also ich weiß nicht, ob es das nochmal gibt. Das müsst ihr immer, also ich weiß nicht, ob das wird, glaube ich, schwer, jemanden zu finden. Also Thomas Müller ist so der Einzige, von dem ich auch das Gefühl habe, der könnte auch nochmal 21 Jahre lang für Bayern München ein Tor schießen. Aber es wird insgesamt schwer, solche Typen zu finden, die so eine Verbundenheit dann auch zu der Liga haben oder zu den Vereinen.
Ja.
Er bleibt unser Typ der Woche und ist damit hoffentlich ein sehr heißer Kandidat. Ohne hier Druck machen zu wollen, für den silbernen Peter, den Peter nachher vergibt, der quasi nicht so viel mitredet, weil er fiebernd sehr gut vorbereitet war heute wieder und die WhatsApp-Verläufe durchguckt, um nochmal rauszufinden, was wir denn so in der letzten Woche besprochen haben. Was wir noch mit oben draufhauen, und das ist, erst war es so eine Chance für Typ, wir haben uns dann für Moment der Woche entschieden. Das war der Anruf von Uli Hoeneß. Pillow, was hast du es live miterlebt? Hast du geguckt?
Nee. Gestern, ne? Am Sonntag, klar. Gestern gar keinen Doppelpass gesehen. Das mache ich eh nur noch ganz, ganz, ganz selten. So gut wie nie eigentlich, ne? Auch uhrzeitentechnisch. Wie schon mal, glaube ich, schon mal erwähnt, Sonntag ist so der eine Ausschlaftag die Woche. Und das kann dann echt schon mal ein bisschen ausarten. Und meistens bin ich dann noch gar nicht am Start, wenn das anfängt. Ich habe letztens mal geguckt gehabt, ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Anlass. Ich glaube Derby oder so, kein Plan. Nein, aber ich hab's dann, als ich nachmittags bei meiner Cousine auf dem Geburtstag war, habe ich irgendwann mal aufs Handy geguckt und habe dann die Artikel dazu gesehen und hatte dann auch hier bei uns in der WhatsApp-Gruppe gepostet und war natürlich erstmal verwundert, ne? Die Überschriften war so, Hoeneß ruft im Doppelpass, der ist auch geil. Der ruft wie vor 20 Jahren, ruft er immer noch per Telefon in der Sendung an, sagt, mach mich mal hier auf Lautsprecher. Ich habe was zu sagen und die machen den auch auf Lautsprecher, ne? Die lassen den auch rein. Also das sagt schon mal was. Und die Überschrift war dann halt, verteidigt die WM in Katar oder verteidigt sogar Katar und so weiter und so fort. Was natürlich erstmal für Irritationen dann gesorgt hat. Abends habe ich mir dann, als ich wieder zu Hause war, das Ding mal angeguckt, jetzt nicht die ganze Sendung, aber den Teil des Telefonats, wo darüber gesprochen wird, wo Andreas Rettich, der Zitat Uli Hoeneß, König der Scheinheiligen in erster Linie.
Das war der Einstieg, ne?
Ja. Ja. An den König der Scheinheiligen, Doppelpunkt. Den Andreas Rettich. Und hat dann da halt, ich denke mal, das hat mittlerweile wahrscheinlich jeder gesehen, gesagt, was er gesagt hat. Und und dann springen wir jetzt mal rein, was hat er gesagt? Also, ich schaue echt das Thema so differenziert wie möglich zu sehen, weil ich schon der Meinung bin, dass Uli Hoeneß kein Dummkopf ist. So, der hatte mit den Gesetzen schon in seinem Leben anscheinend nicht immer so gerade gehabt, ne? Aber insgesamt ist er, glaube ich, kein dummer Mensch und hat auch meines Erachtens oder so, wie ich ihn immer wahrgenommen habe, durchaus auch eine humanitäre Ader. So, was hat er gesagt? hat als allererstes Andreas Rettig und vielen anderen Journalisten und Funktionären eine gewisse Scheinheiligkeit unterstellt und losgelöst von Andreas Rettig, also wirklich, ich habe keine Ahnung, was Andreas Rettig macht und was nicht, kein Plan, ich habe nichts mit dem Typ am Hut, aber grundsätzlich ist, glaube ich, das Thema Scheinheiligkeit in Deutschland durchaus ein existentes Thema, so, das würde ich ihm grundsätzlich in einer Art und Weise attestieren, wie gesagt, völlig losgelöst von Andreas Rettig. Und dann kommen wir zum entscheidenden Punkt. Und dann hat er mehrfach klargestellt, dass die Weltmeisterschaft in Katar die Verhältnisse für die Arbeiter verbessert hat und nicht verschlechtert. Das war sein Punkt.
Und generell alle Engagements. Ne? Er sagt ja auch so, dass wir da Training machen und jede sportliche Einheit, die wir darüber leiten, die ist ja was Gutes.
Ja, hat auch in hat auch andere Länder, Iran, Irak, Saudi-Arabien, Sudan und so weiter und so, andere Länder angeführt, in denen die Zustände, Menschenrechtsansichten noch deutlich schlechter sind als bei uns. Hat irgendwie so eine Statistik angeführt, dass aufgrund oder gemessen an den Menschenrechten, wie wir sie hier in Deutschland leben, dass 73% oder 83% aller anderen Länder auf der Welt nicht unseren Standards entsprechen und so weiter und so fort. Wo ich ihm wahrscheinlich bei keinem der Punkte widersprechen wollen würde, ne? Also wenn der da hingeht, und das hast du ja schon aus vielen Ecken gehört, und sich hinstellt und sagt, die Weltmeisterschaft in Katar hat dafür gesorgt, dass die Bedingungen für die Arbeiter sich verbessert haben, dann glaube ich den ganzen Leuten das sogar mal, ne? Aber der springende Punkt ist, reicht halt nicht. Reicht halt nicht. So, man hört immer wieder, über 6000 Leute sind auf irgendwelchen Baustellen gestorben und also, das ist halt schon eine Hausnummer, ne? Also ich weiß nicht, ob bei uns in einem Jahrzehnt in Deutschland 6000 Leute auf einer Baustelle sterben. Kann ich, ohne jetzt wirkliche Statistiken zu kennen, kann ich mir aber nicht vorstellen, ne? Also heißt, ich verstehe diesen, ich habe den Grundgedanke des Anrufs nicht verstanden. Außer ich will jetzt hier gerade mal Andreas Rettig auf die Fresse hauen, weil der mir eh auf den Sack geht. Und das bietet sich jetzt gerade mal eine Gelegenheit für, ne? Weil die Aussage kann ja durchaus stimmen, dass sich das da verbessert hat, aber das reicht halt noch lange nicht. Und deswegen komme ich so zu dem Schluss, ich habe den Sinn des Anrufs nicht so wirklich verstanden. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Also erstmal das Szenario, es ist Doppelpass, Sonntagmittag und Uli Hoeneß sitzt zu Hause, ruft da an und sagt, jetzt stellt mich mal durch und macht 5 Minuten Monolog, finde ich schon absolut kinoreif. Schon krass, und dann, wie du schon sagst, direkt erstmal König der Scheinheiligen. wenn ich was Positives sagen wollen würde, dann, dass er sich denkt, komm, ich rufe da jetzt direkt an und will das sagen. Und aber an sich, weißt du, dass Uli Hoeneß natürlich, wenn er da hinfliegt, mit einem schicken Auto am Privatjet abgeholt wird und zum 5-Sterne-Hotel fährt und dann sagt, ich habe da nichts gesehen. Das ist wie wenn ich als blonder Junge sage, irgendwie am Flughafen, ich erlebe keine Diskriminierung, ne? Also finde ich, ja, ich finde es panne, ja, ehrlich gesagt. Also,
Du hast grundsätzlich recht, ne? Also wenn da, ob jetzt Uli Hoeneß, Franz Beckenbauer oder wer auch immer da von der deutschen Delegation zu Gast kommt, dann werden die schon nicht nur in Katar, auch überall anders auf der Welt wissen, wie sie so einen Besuch mit denen durchführen, dass das bestmöglich aussieht, was da passiert im Weg. Ne? Also da gar keine Rede. Von daher können wir gerne dieses, die Umstände haben sich verbessert. Das können wir gerne auch nochmal in Frage stellen. Ne? Wie gesagt, ich war noch nie da und aber der springende Punkt ist ja, selbst wenn, das reicht ja nicht. Und deswegen verstehe ich den Sinn dieses Anrufs. Was war sein Punkt?
Ja, also der erste ist, und ich glaube, das ist nicht von der Hand zu weisen, es ist dann doch die Lobbyarbeit für die Partner und daraus auch, glaube ich, eine Erklärung für sich und den Verein selber, eine Legitimation für eben diese Partnerschaft zu finden. Und das ist, also ich finde bei dem ganzen Thema so eigentlich so simpel und trotzdem so schwierig. Denn du kannst klar sagen, Es reicht nicht, was die Menschenrechte und die Behandlung der Menschen betrifft. Also ist es Tür zu. Es gibt aber auch genug Argumente. Ich hab so einen langen Artikel, ich habe vom Kicker im Auge noch so einen Kommentar oder so, der schon vom halben Jahr rausgekommen ist, wo die auch recht glaubhaft und plausibel in einer ersten Diskussionsrunde sich dahingestellt haben und gesagt haben, ey Leute, aber wenn wir das jetzt boykottieren und zumachen, dann wird sich gar nichts ändern. Das heißt, es bleibt ja immer noch die Hoffnung, dass sich etwas ändert. Wie weit das reicht, und jetzt werden wir politisch werden, und wie weit wir vielleicht auch Menschenrechte im Vergleich stellen können zu dem, was wir in der Bundesrepublik Deutschland haben und was wir vielleicht in Katar haben, Und was das bedeuten kann, da kannst du auch mal im Moment, also ich meine, wir sehen alle gerade, was für Bilder im Fernsehen gerade, keine Ahnung, in Ländern wie Iran oder Russland gerade passieren, wenn die Menschen auf die Straße gehen und für ihre Rechte einstehen wollen. Da sind wir nicht nur in Katar, sondern es gibt viele Orte, an denen es sicherlich Nachholbedarf gibt, einen Status quo, wie man sich in Deutschland, auch was Menschenrechte angeht und Arbeitsbedingungen wünscht. Jetzt ist aber auch nicht von der Hand zu weisen, dass all das, was da passiert ist und als das Kind in den Brunnen gefallen ist und alles war der Gründe, warum man in Katar sitzt, genau dieses Sportwashing ist, was jetzt kritisiert wird. Damals mit dem naiven Gefühl von, das fällt ja eh keinem auf, wir machen das schon. Und dann jetzt merken, okay, da haben wir alle Verantwortlichen, alle bestimmt auch in Korruption verhafteten, beteiligten Verantwortlichen, wer auch immer, wie, wo, welche Rolle gespielt hat, um es im Konjunktiv zu halten, wird das unterschätzt haben. So. Und ich selber, ganz ehrlich, kann, also ich habe jetzt so ein, zwei Entscheidungen, was das hingehend betrifft, getroffen, dass ich es nicht boykottieren werde. Ich denke, wir haben uns ja auch darauf geeinigt, dass wir hier auch weiter über diesen Podcast machen und damit auch weiter über die WM berichten werden. Dann wahrscheinlich ein bisschen mehr sportlich, weil dann nämlich die andere Ebene kommt und dann sind wir bei dem Hoeneß-Anruf wieder und meinem fehlenden Verständnis dafür. Es gibt da so viele Ebenen, die kann ich überhaupt nicht beeinflussen, die kann ich nicht greifen, wenn ich da sitze. Wenn ich nicht vor Ort gewesen bin und wenn ich nicht wie Franz Beckenbauer schon 2013 vor Ort gewesen bin und sage, ja, ich habe keine Sklaven gesehen, also kann das ja nicht so schlimm sein. Und Hoeneß prustet irgendwie so ein bisschen ins gleiche Horn. Trotzdem finde ich den Ansatz und auch den Glauben darin romantisch und das ist dann in mein Herz, dass es so ein bisschen hofft, wenn er sagt, ey, wenn wir da jetzt stattfinden, wenn Bayern München da hingeht, dadurch verändern wir Dinge. Vielleicht sieht man manchmal auch nicht, was Bayern München macht, wenn sie vor Ort sind. Vielleicht gibt es da Dinge, die sie mehr machen als das, was in der Zeitung steht, die dazu führen, dass da Licht drauf gesetzt wird. Und dann bin ich wieder bei dem Kicker-Ursprungsding. Wenn man es boykottiert, redet keiner drüber. So ist Katar jetzt einer ganzen Welt, vor allem einer ganzen westlichen, moralischen Menschenrechtswelt ausgesetzt, die da alle hinfahren werden. In dem Twist aus, berichten wir drüber oder nicht, ist es Sport und trotzdem auch auf die Baustelle dahinter fahren werden mit einer Kamera. Und dann bin ich mal gespannt, was passiert. Denn das wissen wir heute alle noch nicht. Welche Situationen entstehen? Werden auf einmal Journalisten gefangen genommen, weil sie auf der falschen Baustelle rumlaufen? Gibt es auf einmal Krawalle und Ausschreitungen? Gibt es Demonstrationen von Arbeitern, die versuchen, auf ihre Dinge aufmerksam zu machen? Und welchen Einfluss hat das auf das Weltmeisterschaftsfinale zwischen Deutschland und Brasilien?
Das ist aber sehr optimistisch.
Ja, ich wollte einfach die Geschichte schön enden lassen. weißt du, und deswegen muss ich sagen, also du bist ja bei dem Punkt, was ist der Sinn des Anrufs? Ich finde ja Rettig herauf vollkommen recht mit allem, was er eigentlich sagt. Und trotzdem weiß ich nicht, ob Boykottieren und alles, vielleicht bin ich da zu naiv. Vielleicht bin ich da einfach ein Tick zu naiv. Aber die Grundhoffnung in mir sagt, bei allem, was da verkorkst ist, bei allem, was da an Machenschaften damit drinsteckt, diese kleine Hoffnung, dadurch, dass ein paar Leute mehr darüber berichten, vielleicht dazu führt, dass zumindest in der Zeit sich ein bisschen was verändert.
Ja, sehr, sehr schöne und gesunde und differenzierte Gedanken dazu. Also grundsätzlich zum Thema der WM. Ne? Man merkt, dass ich da schon ein bisschen länger mit beschäftige, ein bisschen intensiver als vielleicht ich. Und du, also kann ich dir in jedem Punkt nur beipflichten. Also am Ende wirst du, um jetzt mal den Anruf von Uli Hoeneß abzuschließen, also ich fand den so ein bisschen sinnfrei. Ich weiß nicht, ob er irgendein Thema mit dem Rettich offen hat und dem einfach nur mal einfach eine Pläte schreiben wollte. Ja. Oder ob er jetzt einfach nur mal sagen wollte, guck mal, wir hier, ne, wir Gutsherren, wir machen da ja so total viel und so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aus meiner Sicht hätte er sich den Anruf grundsätzlich schenken können, weil es reicht halt noch nicht. Und wenn er da wirklich so aktiv ist, immer wenn er vor Ort ist, dann soll er dann einfach weitertreiben. Und wenn er mal den Erfolg erzielt hat, dass es so ist, dass man sagen kann, ey, da passt jetzt alles, dann kann er anrufen und rummeckern. Von daher, Haken hinter den Anruf, aus meiner Sicht war der unnötig. Aber grundsätzlich auf die WM geguckt, hast du komplett recht. Da muss dann wahrscheinlich auch, und ich weiß nicht, ob es da die absolute richtige Entscheidung für gibt, da muss am Ende jeder für sich selbst entscheiden, wie gehe ich jetzt mit dem Thema um, boykottiere ich das so. Ich habe auch schon mehrere Instagram, Facebook-Posts gesehen von irgendwelchen Kneipen, die immer Fußball zeigen, die sich dazu entschieden haben, die WM-Spiele nicht zu zeigen und dann die Kneipe nicht zuzulassen, sondern ne, aber halt einfach die Spiele nicht zu zeigen, und das gilt halt genauso zu akzeptieren. Du hast halt die Wahl zwischen Boykott oder Nicht-Boykott und, wie du gerade schon gesagt hast, dann die Hoffnung zu haben, und ich weiß nicht, ob die naiv ist, keine Ahnung, dann die Hoffnung zu haben, dass durch diese Aufmerksamkeit, die, ne, also die wird sich ja in den 4 Wochen, wo die WM läuft, richtig, wie du schon gesagt hast, nochmal massiv erhöhen, weltweit, dass die vielleicht nochmal was bewirkt. Und da muss am Ende jeder für sich selbst entscheiden. Und ich habe mich auch schon vor langer Zeit gegen Boykott entschieden, weil ich auch glaube, ob ich hier in Deutschland jetzt die Spiele gucke oder nicht, wird auch keinen großen Einfluss darauf haben, was dann da tatsächlich am Ende mit irgendwelchen Menschenrechten in Katar passiert. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, muss jeder für sich selbst entscheiden, und ich bezweifle, dass es da die absolute richtige Wahrheit für gibt.
Und genau das ist für mich auch der Punkt. Letzte 2 Sätze noch. Ich finde, der Uli Hoeneß, das habe ich nämlich eben vergessen, ist er dann eher in sich, in der Sache, also mal fernab gesagt von der Sache, von dem Inhalt, in der Sache, der Anruf ist halt für mich ein trauriges Beispiel von einem alten Mann, der immer noch glaubt, die Mechanismen von vor 10 Jahren funktionieren immer noch so. Ich finde, er hat sich eher keinen Gefallen damit getan, weil er wie ein alter, verbitterter Mann da wirkt, der mit allen Händen und Füßen versucht, Katar in diesem Anruf auch reinzuwaschen und zu sagen, das ist alles cool. Das finde ich maximal schwierig da dran. Ich habe ein bisschen Sorge, und das ist der letzte Satz von mir. Südafrika hatte auch die Hoffnung, dass die WM 2010 viel Licht auf die Ungleichheit im Land zwischen Schwarz und Weiß irgendwie schafft. Und es hat für die WM auch einigermaßen gut geklappt. Die Stadien verweisen, sind mittlerweile verrostet, vergammelt. Die Karawane zieht weiter. Und ich habe so die kleine Hoffnung, die ich noch oben drauf lege, dass, wenn Saudi-Arabien sich für in 10 Jahren oder so für eine Weltmeisterschaft auch bewerben will, dass das, was jetzt in Katar passiert, maßgeblich mit Einfluss haben kann, wie, wenn die das dann wollen, auch bestimmte, was soll man sagen, nicht, Bedingungen erfüllen müssen, damit man dort eine Weltmeisterschaft spielen kann. Und da bin ich mal gespannt.
Bin ich auch voll bei dir. Gleiches geht ja auch für Brasilien zum Beispiel. Die Bilder von alten Olympia- oder Wärmeanlagen, wo Krokodile durch den ehemaligen olympischen Schwimmbereich planschen. Haben wir leider echt, glaube ich, leben in einer Welt, wo wir sagen, du kannst so 10 Länder, die sind in der Lage, sowas zu stemmen. Ob wir dann so 5 aus Europa nehmen und dann Japan und von mir aus Nordamerika. Und von daher stimme ich dir zu, dass so Saudi-Arabien früher oder später mit in den Pool der Kandidaten kommt.
Der Stadienverfall, den wird es in Katar nicht geben. Ne? Die bauen die Dinge ab und verschenken die an Entwicklungsländer, ne?
Ja, und
das ist schon Ansage.
Seit Jahren. So scheiße reich sind die, ne? Die bauen die Dinger dahin mit Klima, damit du da überhaupt drin spielen kannst, und dann bauen sie die ab und verschenken die an Entwicklungsländer. Das und ist da zumindest, was ich vor 5, 6, 7 Jahren schon mal gehört habe.
Und da sind wir der Mann, guck mal, und dann jetzt machen wir es differenziert auf, und das werden wir noch die Zeit machen. Aber Klimaanlagen. In einer Energiekrise in der hin. Welt und selbst im Stadionaufbau und Abbau, so, und dafür sind so viele Menschen gestorben, Ressourcen, bla bla bla. Wir werden viele Themen haben, wenn es dann irgendwann mal soweit ist. Fakt ist, und das ist erstmal die gute Nachricht für jeden Fußballfan, wenn ihr euch damit beschäftigen wollt, die deutsche Nationalmannschaft ist dabei. Fakt ist auch, während wir hier aufnehmen, fangen sie gleich in einer Stunde an, gegen England zu spielen. Fakt ist auch, gegen Ungarn haben sie sich ganz schön blamiert. Deshalb unser Team der Woche.
Warte mal ganz kurz, meine Mutter rennt gerade desorientiert durch meine Küche. Was kann ich für dich tun, Mutter? Ja, rechte, die Schublade, genau. Nee, ganz, ja, ganz aufziehen. Oh, guck mal, da ist er. Der Dosenöffner. Da, ja. Heute gibt Ravioli bei Mutter.
Darf das drin bleiben?
Das darf drin bleiben, ja klar. Gibt Ravioli bei Mutter heute. Kein Bock zu kochen.
Aber wenn es Ravioli bei Mutter gibt, dann lasse ich dafür gerne meine Überleitung crashen. Trotzdem, Jungs, ihr seid wieder dran. Habt ihr Ungarn geguckt und Deutschland-Ungarn geguckt?
Ja, ich habe geguckt.
Boah, ich war krass. Enttäuscht. Ich guck nämlich, ich guck das nicht. Mich interessiert das ein Scheiß.
Ich wollte auch gerade sagen, Nations League, was? Also.
Ja, ist mir vollkommen egal. Ich bin ja, so genervt davon.
Mir geht die Nations League auch komplett am Sack vorbei. Aber bevor es die Nations League war, waren es halt irgendwelche Test- und Freundschaftsspiele. Und wenn ich nichts anderes vorhatte, habe ich die auch geguckt. Und ja, ich meine, Punkt. Sind jetzt ne, also das sind jetzt halt diese Nations League, ob wir da auf, absteigen oder uns dreimal im Kreis drehen. Ich habe Albin, den du ja auch kennst, den ich schon ein paar Mal im Stadion mit hatte, der hat mir vorhin auch geschrieben, der so, boah, krass, Alter, Kroatien gewinnt die Gruppe in der Nations League und kommt ins Final Four und vielleicht holen die den Nations League-Pokal. Und dann 3 Minuten später schickt er noch eine Nachricht hinterher, jetzt müsste mich da nur noch interessieren. Weil er ist ja Kroate. Nein, aber ich, wie gesagt, also ich habe immer, das ist jetzt nichts, wofür ich mir, da spielt jetzt Deutschland gegen Ungarn in der Nations League, da muss ich mir den Arm freihalten, auf gar keinen Fall, aber war am Freitagabend, ich hatte nichts zu tun und sind ja jetzt auch die Generalproben so ein bisschen vor der WM.
Aber dann stelle ich mir die Frage, Entschuldigung, wenn ich kurz reingehe, Sie haben verloren?
Jo.
Und ich habe ja Sonntag diesen Doppelpass ein paar Minuten geguckt und ich habe zum ersten Mal seit gefühlt wirklich 4 Jahren mal wieder Doppelpass geguckt. Ich wusste nach 5 Minuten, warum ich es nicht mehr gucke, als ich Mario Basler und Stefan Effenberg da habe sitzen sehen, zusammen mit diesem unsäglichen Draxler von der Bild. Die ganze Runde war einfach nur eine riesengroße Frechheit. Und ich habe auch noch 10 Minuten weiter geguckt und ein Rumlamentieren auf, ja, diese nationale Katastrophe und die, boah, die, Alter.
So schlimm, ja?
Ja. Interessiert es irgendjemanden, wie dieses Spiel ab? Habt ihr Angst? Peter, komm, hast du Angst um die deutsche Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft, gerade nach dem 0-1 gegen Ungarn und einem Jahrhundert-Hackentrick-Tor von Schalay?
Geht's. Also, ich musste mal in der Uni eine Arbeit schreiben über Geschichte in den Medien, die Katastrophen in den Medien. Und da habe ich gepitcht als Thema WM-Vorrunden aus 2018, Gruppenphasen aus. Wurde aber nicht genommen, aber das ist.
Aber geil, ja. Alter, ja.
Da wurde mir dann die Ernsthaftigkeit meines Seminarbesuchs befragt.
Ja, wie was denn? Die sollen sich mal zusammenreißen.
Ja, wie wäre keine wirklich Katastrophe, weil links daneben liegt eine Arbeit über Vietnamkrieg und naja. Hatte ich aber keinen Bock drauf, so ein tragisches Thema. Aber ich bin ja ein optimistischer Mensch.
Im WM ausscheiden.
Ja, genau, kannst du das vorstellen.
Alle so die Welthungerkrise, Klimakrise, ja. Peter, so Ding als WM aus.
Ja, schon so ein Exposé gedonnert, warum das denn und so so einzigartig wäre. Und auch gab ja auch viel Berichterstattung darüber, logischerweise. Aber war, glaube ich, erst ein halbes Jahr zurück oder sowas. Jedenfalls, ansonsten bin ich ja als seit 2002 dabei seiender Fußballfan belohnt mit Halbfinalteilnahmen und Finalteilnahmen und ich glaube, der Zug rollt auch noch ein bisschen.
Ja, 2018 war aber schon mal so ein Schuss von Puk. So. Trotzdem habe ich dieses Grundvertrauen, dass Flick einfach der geilste Motherfucker auf dem Trainerposten für Nationalmannschaften ist und bisher hat er es ja auch bewiesen. Nur jetzt hat er ein kleines bisschen verzockt.
Ja, also wie sehe ich das? Mache ich mir jetzt grundsätzlich Sorgen um die WM? Nee, glaube ich nicht. Dafür ist der Kader und die Spieler, die da in der Mannschaft sind, einfach zu stark. Also Ziel ist für mich, finde ich, wenn Deutschland zu einer EM oder WM fährt, immer das Halbfinale. Daran messe ich immer, ob erfolgreich oder nicht. Alles ab Halbfinale ist dann halt auch, ne? Da entscheidet dann auch mal Tagesform etc. pp. Aber ich fand den Auftritt schon sehr uninspiriert, ne? Also ja, in der zweiten Halbzeit wurde dann besser, aber also ich sehe da schon so ein bisschen Parallelen zwischen der Uninspiriertheit von Bayern München aktuell auf dem Platz als auch zur deutschen Nationalmannschaft, ne? So ein Kimmich, auf dem wird jetzt gerade aus meiner Sicht auch ein bisschen zu viel draufgehauen, der kann das Ding jetzt auch nicht alleine wuppen. Aber Kimmich performt nicht auf dem Niveau, den er sonst performt hat. Du hast viele schlampige Zuspiele, viele technische Fehler bei Ballannahmen. Gnabry, sorry, aber der ist über den Platz gestrichen wie Falschgeld eine Halbzeit lang und wurde dann auch folgerichtig ausgewechselt. Also ich sag mal so, mit dem Auftritt aus der ersten Halbzeit, auch zweiter Halbzeit, da wurde er dann ein bisschen besser, aber ist ja auch nicht so, dass wir uns da einen Torschuss nach dem anderen rausgespielt haben, auch wenn Ungarn sich da um den 16er versammelt, ne, und die sicherlich auch mittlerweile richtig gute Spieler in ihren Reihen haben, da wird er bei WM nicht großartig anders aussehen gegen Japan oder so, ne? Also die werden auch den Bus parken in erster Linie und da musst du mit so einem technisch begabten Ausnahmekader musst du da bessere Lösungen finden und musst vor allem sauberer spielen, musst inspirierter spielen, musst mehr Kreativität reinbringen. Das können sie, Punkt. So, aber also ich bleib dabei, mit dem Ungarn-Auftritt wird schwer. Wir wissen aber auch alle, ne, jetzt kommen wieder die 3 Euro ab im Phrasenschwein, Deutschland ist eine Turniermannschaft, ne? So, da war schon immer so. Da war schon damals mit Horst Rubisch war das so. Ja, sind sie, waren sie immer, aber müssen trotzdem eine Schippe drauflegen. Aber schlaflose Nächte habe ich wegen der WM so oder so nicht, aber auch aufgrund des Ungarn-Auftritts nicht, ne.
Ich, Mario Basler, Doppelpass. Jetzt habe ich immer mal 20 Minuten geguckt, jetzt kann ich ordentlich daraus rausziehen. Hat selber gesagt, setz dich da so hin, so, ich setze mich mal so hin, so wie du das aus, so und pöbelt 20 Minuten lang über die deutsche Nationalmannschaft.
Ja, aber ist doch geil, was hast du denn? Lass den Basser doch pöbeln, ey.
Der nervt mich so, Alter.
Ha, warum denn?
Alter, weil der Sommerhaus der Stars.
War Doppelpass,
der da, Alter.
War der echt Sommerhaus der Stars?
Ist er ja immer noch, zeitgleich. Ja. Das ist so maximal unangenehm.
Okay, Max,
nee, also maximal unangenehm. Und ehrlicherweise fand ihn noch nie Kult. Und setzt sich
aber dahin, der hat ja noch lustige Geschichten, dass er der einzige rauchende Fußballprofi war.
Ja, so ein Quatsch, Alter. Ja,
das war er nicht, haben noch mehr geraucht, war mal Walter Frosch, aber
der hat wenigstens mal mit Kippen in den Stutzen auf dem Platz gestanden, ne? Das hat Basler nicht. Frag mal den Basler.
Ja, aber jetzt lass mal Mario, der war schon eine coole Sau, ne? So, nee. Der versteht ja auch ein bisschen was vom Fußball. Er ist ein Assi, ein Vollassi.
Jetzt kommt er dahin. Jetzt setzt er sich dahin und redet 10 Minuten Nationalmannschaft und auf Rückfrage. Ich habe nur die letzten 20 Minuten gesehen. Ich denke mir so, what? Du setzt dich dahin, zerpflückst die Mannschaft und ihre Leistung gegen Ungarn und hast dir nur die letzten 20 Minuten angeguckt. Dann kann ich jetzt auch über die deutsche Nationalmannschaft reden. Ich finde, ja, ich verstehe, dass das alles ein bisschen schwierig ist und Ungarn aber auch schon diese ganze Nations League. Ich meine, die sind Tabellenführer,
ja,
Alter.
Ja, ich weiß.
Die nehmen sowohl Frankreich, wo sind wir? Frankreich, ja, ne? Frankreich, nee, Holland. Ja, schon, wer ist die vierte Mannschaft? Guck mal, nicht mal das weiß ich.
Italien, England.
Ah, Italien, genau. Italien, England, Deutschland und die sind einfach Tabellenführer.
Ja.
Es ist aus deutscher Sicht natürlich kackendämlich, dass du nur gegen Ungarn gewinnen müsstest und dann könntest du Nations League auch noch gewinnen. Also hättest du dann nochmal einen positiven Weg. Jetzt ist halt so Wayne. Noch mehr Wayne und der Druck.
Ist schon Wayne.
Ja, aber glauben wir, so
also von den fünf genannten Mannschaften kommt Ungarn auch auf jeden Fall nicht am weitesten.
Nee, genau. Und das ist so natürlich so, und das verstehe ich auch, das ist so schade für den Moment. Aber dann sind wir nämlich bei Bayern München und das habe ich mir gedacht. Alter, die haben so viele Probleme gerade bei Bayern. Schlechtester Start seit 10 Jahren. Und das ist nochmal der Kern der Nationalmannschaft, dass die jetzt andere Probleme haben, als Deutschland gegen Ungarn über den Jordan zu bringen und so. Oder dass das vielleicht darauf Auswirkungen hat, auch vollkommen logisch. Mir ist das alles scheißegal. Ich will, dass die am 13.11. oder wann erst das Spiel ist, dass sie dann funktionieren und Japan, glaube ich, aus der Halle schießen. Ne? Und alles andere dahin, das muss der Hansi machen.
Wer ist denn Stand heute mal so dein Top-Favorit? Ich finde das richtig schwierig, diese Mal.
Also keine europäische Mannschaft. Spanien verkackt. England verkackt. Frankreich verkackt. Argentinien und Brasilien.
Argentinien wär gar keine schlechte Story, ne? So mit Messi und so nochmal auf der letzten Rille, ne?
Noch einmal der. Ja. Eigentlich so Argentinien-Weltmeister. Es sei ihm gegönnt.
Wäre wahrscheinlich gerade auch mein Best Guess, ne? Also klar, wenn mir einer fragt, dann sei natürlich Deutschland, aber ne, also wissen wir auch alle. Ich sehe aber ähnlich wie du. England ist England. Ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß bis heute nicht, wie das Finale gegen im eigenen Land da und so. Naja, ist ja auch egal. England auf jeden Fall nicht. Spanien sehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Wenn von den europäischen Mannschaften, dann sogar vielleicht noch am ehesten Spanien oder Deutschland, aber sehe ich auch nicht. Auf dem Papier natürlich Frankreich, aber da wissen wir auch alle, Frankreich ist Frankreich, ne? Also die spielen in erster Linie immer gegen sich selbst. Und dann bleiben ja nicht mehr viele. Und da wäre mein Best Guess wahrscheinlich auch Brasilien, Argentinien, aber ich glaube, Argentinien ist vielleicht von den Einzelspielern in Summe nicht so stark wie Brasilien, aber als Kollektiv, ne? Heute würde ich wahrscheinlich auch auf Argentinien tippen.
Ja.
Aber ist halt am Ende auch Argentinien, die verlieren gegen Deutschland, ne? Wenn die gegen Deutschland ran müssen, verlieren die. Ist egal.
Das passiert auch Deutschland, wenn sie gegen Italien oder Spanien ran müssen.
Ja, ist richtig, dann verlieren wir.
Die Brasilianer verlieren gegen, die Franzosen verlieren gegen Brasilien. Es ist das Schöne, es gibt immer so ein paar Regeln, die eingehalten werden. Ich freue mich aber, und das ist dann doch das, was ich dann auch bei allem dann mir immer ein bisschen beschütze. Ich möchte halt so Kracher-Viertelfinals haben. Ich habe so, wenn er schon weit weg ist und alles so komisch ist, dass dann so Brasilien, Italien, ach nee, Italien ist ja bei, sorry, ja. Brasilien, Frankreich, Spanien, England, Argentinien, ja, Deutschland, so, das soll krachen.
Da habe ich auch Bock drauf, ja. Vielleicht, ja doch, ab Viertelfinale, ne, ja. Achtelfinale noch nicht, aber ab Viertelfinale soll scheppern, ja. Das wäre auch so mein Wunsch an diese WM, ja.
Scheppern tut's Donnerstag, offiziell. Und es gibt bestimmt den einen oder anderen, der sich dann aus dem Leben verabschiedet, weil er von da an nur noch FIFA 23 spielt. Pillow, wir haben 3 Tage vorher, also wenn ihr das hier hört, jetzt vielleicht nur noch 2 oder 1, bist du emotional auch auf dieser Achterbahn unterwegs?
Ey, dieses Jahr muss ich ganz ehrlich gestehen, noch nicht. Das hat aber auch ganz viel mit dem bevorstehenden LA-Urlaub nächste Woche Dienstag zu tun, ne? Weil der wird eh verhindern, dass ich zum Einstieg schon groß ins Ultimate-Team-Business einsteige. Aber ich kenne mich auch, wenn ich dann wieder da bin, ne, und mal den Kopf frei habe, um da mal mich da reinzufuchsen, dann wird mich das Fieber sicherlich auch wieder packen. Und ich weiß ja auch, das kann sich ja eigentlich nur noch um Stunden handeln, bis der Nico die Codes verteilt, ja. Und jetzt bin ich ja erstmal noch, jetzt bin ich ja erstmal noch ein paar Tage hier, bevor ich losfliege. Da kann man ja noch mal was machen, ne? Ich
bin ja, Munkelmann, ne? Munkelmann.
Es wird, wie jedes Jahr, wird heftig gemunkelt. Am Montag vor FIFA, die Munkelei ist kaum zu überhören. Kaum zu überhören. Aber du sprichst Thema an. Wir sind bei unserer oder einer meiner Lieblingskategorien, bei unserem oft kopierten, selten erreichten Partner EA Sports. It's in the game. Und ich hatte letzte Woche angekündigt,
der
dass
war
ich
richtig
nicht
locker aus der Hüfte, ja.
Der war ohne Luft holen vorher oder so, ja.
Richtig einbezogen in den Fluss, ne. Ich musste nicht mal irgendwie eine Luftpause schenken oder so. Den hat er einfach direkt rausgeflext.
Ja, du musst einfach, kennst du, manche Sachen musst du einfach machen und nicht viel drüber nachdenken, weil du kannst die. Und wenn du drüber nachdenkst, dann läufst du Gefahr, dass die nicht klappen. Aber wenn du einfach machst so, dann klappt das.
Es gibt ja auch Leute, die jetzt gerade hier im Live-Chat angerufen haben und gesagt haben, es war der Beste seit langem, den du gemacht hast.
Zu Recht, ja, zu Recht, meine Herren. Ich hatte angekündigt, dass ich mich mit den größten Änderungen in FIFA 23 beschäftigen will, was natürlich eigentlich irgendwie 5 Tage oder 4 Tage vor Release eigentlich schon viel zu spät ist, aber gesagt, getan. Ich habe mich damit beschäftigt und ich bin über ein Riesenthema in Ultimate Team gestolpert, und zwar das Chemiesystem, die Chemistry-Funktion in FIFA Ultimate Team. Da gibt es noch ein paar andere Änderungen außerhalb Ultimate Team, die würde ich heute mal vernachlässigen, weil das Chemie-Thema tatsächlich auch nicht in einem Satz erklärt ist. Also ich habe mich da jetzt und ich habe das Spiel noch nicht. Ich hoffe, dass die Infos, die ich mir da aus diversen YouTube-Videos von FIFA-Streamern und aus den Pitch-Notes von EA Sports, habe ich mir was zusammengebastelt, und ich hoffe, dass das nach Möglichkeit zu 100% der Wahrheit entspricht. Sollte ich da in manchen kleinen Details nochmal falsch liegen, seht ihr mir bitte nach. Wenn das Spiel einmal richtig angelaufen ist und ich drin bin, dann holen wir da gerne nochmal nach, falls da irgendwas verrutscht ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das verstanden habe. Also, steigen wir mal ein. Alle FIFA Ultimate Team, ich setze jetzt mal voraus, dass den Leuten, denen ich es jetzt erkläre, dass die das alte Chemiesystem aus FIFA 22 und den Jahren davor noch kennen und das denen geläufig ist, weil das jetzt auch noch erstmal zu erklären und dann die Änderung, das läuft aus dem Ruder. Ich erkläre es jetzt mal dir, Nico, du kennst das System, ja. Wir haben, also das Erste, was du streichen kannst, ist die Teamchemie von 100, die du in den vergangenen Jahren immer brauchtest, weil wenn du diesen Wert 100 Teamchemie erreicht hast, hat es ja einen positiven Effekt auf die gesamte Mannschaft gehabt. Dieser Effekt fällt weg. Teamchemie spielt schon mal keine Rolle mehr. Was ist die nächste Änderung? Wir haben auf Spielerebene, also Spielerchemie, wie gesagt, Teamchemie gibt's nicht mehr. Auf Spielerchemie gab es immer ein Rating von 0 Chemie, also so richtig kacke, bis hin zu 10 Chemiepunkte pro Spieler. Richtig geil. Und da war es, glaube ich, so aufgeschlüsselt, dass bis zu einer Chemie von 5, glaube ich, der Spieler sogar Abzüge auf seine Stats gekriegt hat, weil er so schlecht mit Chemie ausgestattet war. Von 6, 7 und 8 war meines Wissens, dass die Stats so bleiben, wie sie auch vorne auf der Karte draufstehen, und 9 und 10 gab nochmal einen Boost obendrauf. So war es in der Vergangenheit. Ab jetzt gibt's nur noch 0 Chemie pro Spieler, 1, 2 oder 3. So, nicht mehr von 0 bis 10, sondern von 0 bis 3. Und da steht auch keine Zahl mehr, da sind so drei kleine, unten links an der Karte dann in der Ausstellung, sind so drei kleine Karos, würde ich es jetzt mal nennen, und entweder leuchtet davon gar keins oder ein oder zwei oder drei, und das bestimmt die Chemie des Spielers. So, ganz wichtige nächste Änderung: Wenn ein Spieler wirklich null Chemie haben sollte, kriegt er keinen Abzug mehr von seinen Base-Stats. Also du kannst quasi Kylian Mbappé im Tor stellen und trotzdem wird er, ich meine, warum solltest du es machen? Machen wir ein besseres Beispiel. Du könntest Kylian Mbappé auf die linke Verteidigerposition stellen, dann hat der zwar null Chemie. Und wenn er auf einer falschen Position steht, Peter, Alter, das mich voll rausgehauen, Alter. Peter schreibt gerade den Namen.
Aber besser, er hat jetzt schon den besten Namen für die Folge gedroppt, eben gerade im Chat.
Den hat er nämlich gerade im Chat geschrieben, bei Anruf Uli, sehr stark. Okay, gehen wir zurück. Also Teamchemie heißt, Teamchemie gibt's nicht mehr, Spielerchemie ist nicht mehr 0 bis 10, sondern 0 bis 3. 3 das Beste, 0 das Schlechteste. Selbst wenn ein Spieler 0 Chemie hat, hat er trotzdem keine Abzug auf seine Base-Stats, die vorne auf der Karte draufstehen. Kriegt auch keinen Boost in irgendeiner Art und Weise, aber er kann nicht schlechter sein, als das, was vorne auf seiner Karte draufsteht, was dir natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten gibt, Spieler auf anderen Positionen einzusetzen. So. Nächste Änderung. Früher war es ja so, dass du die Spieler verlinken musstest. Ne? Du hast dein rechter Mittelfeldspieler zum Beispiel hat mit dem Stürmer gelinkt. Ne? Da war diese entweder grün, gelb oder rote Linie zwischen den beiden Spielern. Du weißt, wovon ich spreche. Ne?
Ja.
So, und die wurde grün, wenn zum Beispiel die Spieler aus derselben Nation oder im selben Verein waren oder verschiedene Ligen, aber selbe Nation etc. pp. Diese Linien gibt's auch nicht mehr. Du kannst die Chemie, diese 1, 2 und 3 Karos, die auf der Karte sind, die Chemie, die du voll machen kannst, sind nicht mehr positionsbezogen. Heißt, du könntest zum Beispiel Kylian Mbappé im Sturm haben und dann hast du Donnarumma im Tor und eventuell noch im Mittelfeld Verratti und dann geben die sich die Chemie und das weiterhin unter den Kriterien Nationalität, Verein und Liga. So, das ist ein bisschen anders aufgeschlüsselt und das wird jetzt tatsächlich die zu sagen, wie viele von derselben Nation oder wie viele aus demselben Verein brauchst du jetzt, um einen weiteren Punkt in deiner Chemie zu generieren, das wird es in den Rahmen sprengen. Benutzt dafür gerne den Footbin Squad Builder auf footbin.com und wenn ihr da dann eure Squad bildet quasi, dann zieht ihr da einfach einen Spieler rein und dann zeigt er euch rechts in so einer Legende an, okay, was muss ich denn jetzt machen, um einen weiteren Chemiepunkt zu kriegen, zum Beispiel ein aus derselben Mannschaft. Footbin.com.
Danke.
Na, also Ultimate Team Soccer kennt Footbin. Und der Squad Builder auf Footbin, der zeigt euch immer an, welche Möglichkeiten ihr gerade habt, um einen weiteren Chemiepunkt auf euren Spieler zu bekommen.
Das Geile ist, ich kann mittlerweile auch sagen, kenne ich.
Ja, kennst du. So, und heißt also, wir haben keine Teamchemie mehr. Wir haben eine Spielerchemie von 0 bis 3 und nicht mehr von 0 bis 10. Wir können jeden Spieler auf jeder Position einsetzen, müssen uns dann aber bewusst sein, wenn er auf eine Position eingesetzt wird, die nicht auf seiner Karte steht, ne, also jetzt Mbappé als linker Verteidiger zum Beispiel, dann wird er immer bei der Chemie 0 bleiben. Egal, ob du da jetzt noch 3 andere vom PSG rauspasst oder so, ist er nicht auf einer seiner vorgeschriebenen Positionen, die auf seiner Karte steht, hat er immer eine Chemie von 0. Kriegt aber wiederum keinen Abzug auf seine Stats, die vorne auf der Karte stehen. Bedeutet, und da kommen wir zur, glaube ich, letzten Änderung und dann habe ich es echt in weniger Sätze reingequetscht gekriegt, als ich vermutet hätte. Und das hatte ich beim letzten Mal schon kurz angeteased. Wir hatten ja vorher diese Position-Change-Karten. Ne? Da konntest du aus einem Stürmer im ersten Step einen Mittelstürmer machen, daraus dann ein ZOM, dann ein ZM, ZDM, durch hinten bis zum Innenverteidiger. Auch das gibt's nicht mehr. Jeder Spieler hat eine Hauptposition auf seiner Karte stehen. Bleiben wir bei Kylian Mbappé, Stürmer. Und hat dann noch mindestens eine, wenn nicht aber sogar 2 weitere Positionen anhand seiner Einsätze in Wirklichkeit, ne, also aus den realen Spielen der letzten Saison, auf die er eingesetzt werden kann und dann trotzdem noch Chemie bekommen kann. Im Beispiel Kylian Mbappé, ich glaube, linker Flügel. Den kannst du halt als Stürmer einsetzen oder als linker Flügel und dann kannst du ihm auch wieder diese 1, 2, 3 Chemiepunkte draufgeben, indem du dann, ne, mit anderen Spielern in deiner Mannschaft, die aber nicht mehr direkt mit ihm linken müssen auf einer naheliegenden Position, sondern zum Beispiel auch durch einen Torhüter oder einen rechten Verteidiger etc. pp. Punkt. Und ich glaube, das waren die...
Das war's schon?
Glaubt, ja, ich fand das ziemlich komplex, mein Bester. Also wie gesagt, richtig wild wie es jetzt, wenn ich anfange zu erklären, und das habe ich tatsächlich noch nicht auswendig, wie viele, was du denn machen musst, um diesen 1, 2 und 3. Chemiepunkt zu bekommen. Na, da gibt's dann auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Du kannst jetzt zum Beispiel, also ich glaube, ein aus selbe Verein oder ein aus selbe Nation, das bringt schon mal einen Chemiepunkt. Und dann kannst du von da aus weitergehen und sagen, okay, ich mache jetzt nochmal 2 aus selbe Nation, oder ein aus selbe Verein, um den 2. Punkt zu kriegen. Also da gibt's verschiedenste Kombinationsmöglichkeiten. Wie gesagt, die werden euch auf Footbin auf dem Squad-Builder angezeigt. Und das sind aus meiner Sicht die, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, die gravierendsten Änderungen. Also ein komplett anderes Chemiesystem. Das bietet dir unfassbar viele neue Möglichkeiten. Also ich finde das richtig, richtig gut. Und auch von allen YouTubern meines Vertrauens, die darüber gesprochen haben, fanden es auch alle richtig geil. Du kannst quasi jeden Spieler auf jeder Position einsetzen, dann hat er zwar eine Chemie von 0 und kriegt keinen Boost mehr auf seine Werte, aber die Werte, die vorne auf der Karte draufstehen, und wenn du irgendwann nach 2, 3 Monaten ein richtig kranke Team hast oder vielleicht noch nach 4 oder 5 Monaten, weiß ich nicht, wie wichtig dann so ein Boost, den du da über, ne, über diese Chem-Styles noch kriegen kannst, wie wichtig der wirklich ist. bietet echt ganz viel Flexibilität. Das wird auch eine, aus meiner Sicht, wenn man, ne, ich gucke ja auch immer mit einem Auge auf den Transfermarkt und traden etc. pp., wobei, boah, die sind ja echt schwierig von Zeit her, aber aus meiner Sicht wird das auch einen Impact auf den Transfermarkt haben, auf die Preise für die Spieler weggehen etc. pp., aber das ist eine andere Geschichte. Insgesamt finde ich eine sehr, sehr, sehr gute Neuerung. Das in Kombination mit Gerd Müller als Icon und Rudi Völler als Hero-Karte weckt dann doch schon die Lust auf ein neues FIFA.
Finde ich total geil. Mich triggert bei der ganzen Sache eigentlich hauptsächlich die Möglichkeit, dass ich dann an irgendeiner Stelle einfach auch mir Mbappé einfach als linken Verteidiger mit aufstelle.
Kannst du.
Einfach nur, weil ich es kann.
Kannst du.
Ich finde es lustig.
Ich meine, konntest du vorher auch, kann ja keiner verbieten, aber hat halt ganz, ganz andere Auswirkungen auf die Teamchemie, die es jetzt gar nicht mehr gibt, und B, auch auf die eigenen Stats, des eigentlichen Spielers aussatte. Die gibt's nicht mehr. Also das ist so mein Highlight. Ne? Ist egal, wo du einen Spieler hinsetzt, der kriegt keinen Abzug mehr von seinen Stats, die vorne auf der Karte stehen. Das ist richtig, richtig gut. Und ja, du musst halt nicht mehr die Chemie darüber generieren, dass die Spieler direkt nebeneinander liegen und diesen Link dazwischen haben. Ne? Also muss jetzt nicht mehr der zwei Real Madrid-Spieler auf linker Flügel und Stürmer haben, damit die eine grüne Chemie machen. Ne? Kann auch, wie gesagt, einer im Sturm sein, einer in der Abwehr und einer im Tor. Easy.
Ja, finde ich gut. Klingt gut. Ich bin mal gespannt, wie weit das mich betrifft, weil ich ja dann doch kein FIFA Ultimate Team Zocker bin. Am Anfang versuche ich es immer. Dieses Jahr wird es richtig schwierig. Ich habe zu viel zu tun. Ich fokussiere mich auf zwei Sachen, die mir persönlich sehr, sehr wichtig sind. Das sind zum einen der Backspin FIFA Cup 2022 zu FIFA 23. Wir spielen wieder ein Turnier. Wenn ihr das hier hört, haben wir am 29.09. werden wir ihn spielen in Hamburg an einer geheimen Location. Ich habe insgesamt 15 Rapper und Rapperinnen eingeladen. Das wird ein Wahnsinnsturnier. Ich habe keine Ahnung, wie wir das durchkriegen wollen. Aber wir kriegen es schon irgendwie hin und dann wird gezockt. Und dann finden wir raus, wer dieses Jahr der beste FIFA-Spieler auf FIFA 23 ist. Mit allen. Ein Tag vor Release. Das ist das ganz Lustige an der ganzen Veranstaltung. Das heißt, das Skill-Level der Leute ist noch nicht mit, ich habe schon 8000 Spiele gemacht, sondern jeder muss sich reinfuchsen. Das wird nochmal eine neue Facette. Das wird auf jeden Fall spannend.
Kannst du ein paar Teilnehmer sagen?
Ja, kann ich. Chelo und Abdi sind dabei. Asi Memo ist dabei, Maxwell ist dabei, Shadow030 ist dabei.
Alle schon geschlagen. Alle, die du jetzt aufgezählt hast, alle schon weggehauen.
Nico Backspin ist dabei.
Ja, auch schon weggehauen.
Auch richtig kassiert von ihm übrigens.
Nein, Mann, doch, ja. Im
Turnier, ja, doch. Ich, ja.
Das war so eine Blamage.
Ja,
ne?
Ja, Mann.
Ja, ja. Okay, aber trotzdem schon mal weggehauen. Wer noch?
Unique ist dabei, Nessie ist dabei, DP ist dabei. Pimpf hat leider kurz zu sich abgesagt, der Sack. 40 ist mit dabei, auf den bin ich sehr gespannt. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich irgendjemand vergessen habe. Wenn, dann mache ich es komplett.
Die Liste auch gerade vor mir. Ich bin auch dabei, aber ich spiele nicht.
Nee, genau.
Ich sorge nur für gute Stimmung.
Ja.
Und für gutes Aussehen.
Ja, genau. Erstmal gutes Aussehen. Dümer Rock ist dabei. Der kommt auch. Jail aus Hamburg ist mit dabei und Sugar MMFK und Enoch. Das ist das Teilnehmerfeld. 15 Leute, das wird, glaube ich, lustig. Ich habe auch Bock drauf. Wir spielen dann 3 Konsolen, Vollgas.
Kein Shadow?
Doch, Shadow ist mit dabei.
Shadow ist mit dabei, hör mal schon.
Shadow ist mit dabei, ja.
6 Stück hat
er gekriegt. Aber wenn er gewinnt, Pillow, dann verändert sich doch für dich nochmal ein Szenario, oder?
Dann kommst du aus der Nummer nicht mehr raus. Dann musst du beim nächsten Mal mitmachen.
Dann hat er immer noch nicht dreimal mitgemacht und dreimal hintereinander gewonnen.
Bruder, komm, komm mir nicht so.
Wir schauen mal, wenn das, ich sag, bei dem Teilnehmerfeld gewinnt er auf keinen Fall. Aber schauen wir mal. Ich drücke auf jeden Fall allen Teilnehmern die Daumen.
Und wer gewinnt?
Das wird sehr, sehr spannend.
Ist Cass nicht dabei?
Hä?
Cass ist nicht dabei?
Cass ist nicht dabei, hat geheiratet.
Ah, okay.
Der hatte besser was zu tun.
Der wusste wahrscheinlich nicht, dass FIFA-Turnier ist.
Nee, sonst hätte er das auch umgelegt. Ich habe ihm zu spät gescheit gesagt.
Ja. Weil sonst wäre er mein Favorit gewesen, jetzt von denen, die du jetzt gesagt hast. Also Abdi war, als ich den das letzte Mal gespielt habe, ne, war der auf jeden Fall sehr giftig.
Das war eine knappe Sache, ne?
Ja. Also das kommt bei Abdi, glaube ich, immer so ein bisschen drauf an, wie ernst er die ganze Sache nimmt. Aber wenn er ernst macht, ist er ein durchaus ernstzunehmender Gegner. Cello, ehrlich gesagt, nicht so. Asi Memo war nicht verkehrt, als ich ihn gespielt hatte. Habe auch nur knapp 1-0 gewonnen da in diesem Vorentscheid in Frankfurt. Natürlich ist Shadow auch ein Kandidat für das Ding. Wen hast du gerade noch aufgezählt? Dumarok weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen, aber wahrscheinlich auch eher ein guter Zocker als ein schlechter, würde ich jetzt mal so schätzen. Ne?
Dumarok, 40, das sind so ein paar unbekannten. Maxwell ist eigentlich ein bärenstarker Zocker. Dem fehlt manchmal ja, dann so.
Wenn der 1-0 hinten liegt, ist schon vorbei.
Ja, genau, dem fehlt manchmal so ein bisschen der Drive, wenn er zurückliegt.
Ja, ja, ja. Der hat sich, als wir da im Dortmund im Stadion das Finale ausgespielt haben, hat er sich nach mit dem ersten Angriff ein 1-0 gefangen und hatte schon keinen Bock mehr gehabt. Und dann haben die nächsten 4 sind direkt gekommen in den nächsten 10 Minuten und dann war das Thema durch.
Hey Pillow, ich habe noch ein Problem. Ich kann nicht, also wir machen ja dann am Ende für die Spieler immer noch so eine kleine Überraschung. Machen in so einem Stadion, das ich nicht weiter erwähne jetzt, noch so eine kleine Abschlussveranstaltung, wo dann noch ein bisschen die Sieger gefeiert werden. Und ich habe das alles fest geplant. Jetzt habe ich das Problem, private Dinge haben dazu geführt, dass ich nicht kann. Und du weißt, wie das ist. Du kennst den Ort. Dort braucht es Autoritäten.
Ich bin auch nicht da, sorry. Ich bin auch Ausland.
Ja, genau. Danke, Peter. Netter Versuch. Wie sieht's aus? Pillo, könntest du, guck mal, Glatze hast du auch, könntest du mich vertreten?
Ja, ich klebe mir ein Bart an und tue so, als wäre ich du.
Ja, sehr gut.
Ja. In welches Stadion das ist, erwähnen wir jetzt nicht nochmal explizit.
Nein, deswegen habe ich es extra rausgelassen.
Aber ich glaube, der ein oder andere kann es sich schon denken. Nein, aber ist mir natürlich ein inneres Blumenpflücken, dich da zu vertreten und ja. Wahrscheinlich, ja, nicht wahrscheinlich, da ist auf jeden Fall eine PlayStation anwesend und ich weiß, dass jeder, der da sein wird, na nicht jeder, aber wenn gewisse Leute anwesend sein sollten, sagen wir, na komm, jetzt zock mal, jetzt lass mal zocken, das wird mich kalt lassen.
Oh, da bin ich gespannt. Ich werde auf jeden Fall trotzdem Team mitschicken, die sollen sich das angucken. Peter, wo du aber mit dabei bist, was du noch gar nicht weißt, ist die Nico und Friends Liga, die Backspin FIFA Liga, die wir dieses Jahr starten. Denn wir werden die komplette Saison durchziehen und haben uns da auch was einfallen lassen. Also ich habe mir da mit EA was einfallen lassen für das Ende der Saison. Heißt irgendwo wahrscheinlich im März. Und wir spielen eine kleine interne Meisterschaft aus mit den ganzen Leuten aus dem Backspin Kosmos und aus meinem engsten Hip-Hop Freundeskreis. Da wird Peter mit dabei sein.
Perfekt.
Oder?
Ganz heißer Hand. Ja, wenn ein halbes Jahr vorlauf, sehr cool.
Ne, wieso? Das geht nächste Woche los.
Was war mit März gerade?
Ja, da ist das Finale, da ist dann durch.
Bis dahin geht das.
Ja, kriegen wir schon alles irgendwie hin. Ja.
Wenn ihr die Videoversion gesehen habt, guckt, dann seht ihr gerade, wie Peter alles aus dem Gesicht gefallen ist. Fand ich persönlich großartig.
Ja.
Wir schließen mit dem Moment der Woche, oder? Oder haben wir alles? Ah, halt. Wir hauen kurz den Moment der Woche raus, das Fundstück der Woche raus, was ein großartiges Fundstück war.
Ach ja, und dann haben wir noch einen Ehrentyp der Woche, ne?
Ja.
Ja, stimmt.
Peter, kannst du kurz erzählen, was wir da haben?
Na klar, Donnerstag um Mitternacht kommt immer die neue Musik raus und ich wache Freitag auf mit guter Laune. Es ist wahrscheinlich 7 Uhr und damit meine ich eher so 8:30 und krieg schon von 3-4 Kumpels, ich glaube inklusive auch Pillow, schon den Link geschickt. Schau dir mal das neue Stormzy-Video an. Und Stormzy hat ein neues Single rausgebracht, 10 Minuten Musikvideo voller Cameo-Auftritte und neben einem Usain Bolt ist dort zum Beispiel auch José Mourinho zu sehen. Mit seinem legendären Satz, I prefer not to speak because when I speak I'm in big trouble and I don't want to be in big trouble, hat er 2014 gesagt, als er nach dem Schiri, glaube ich, gefragt wurde oder irgendwie Statement abgeben sollte zu irgendwas.
Ich fand Stormzy diese Szene selbst, so geil. Ich fand die Szene so geil, wo er da steht so und die Kamera fährt an und die Jungs von Stormzy alle so an ihm dranhängen und so.
Ach,
so
auf 2 Meter große, ne? Schwarze in der Mitte, José Mourinho, 30 Jahre älter. Und herrlich. Die Szene und generell dieses Zitat, genau, alle machen die Pose von wegen Schweige, besser schweigen. Und dieses Zitat ist generell ja auch gerade so ein bisschen im Umlauf, weil es ja auch beim, verfolgt ihr Schach?
Nein.
Da gab es auch einen großen, in der Schachwelt gab es auch ein paar Skandale in letzter Zeit mit Magnus Carlsen. Das ist ja so der Ronaldo-Messi-Verein in der Schachwelt. Und er hätte das Zitat auch noch gepostet vor 3 Wochen, weil es auch einen Skandal gab in der Schachwelt. Da ging das auch nochmal rum, dieses Zitat. Und Stormzy, Menu-Fan und hat es auch nochmal reingeholt.
José Mourinho, auch ein großartiger Trainer, nach wie vor. Ich liebe den auch genau für diesen Scheiß. So.
Mourinho hat jetzt auf jeden Fall richtig Rücken da in England, ne? Also spätestens nach der, weil ich sage, die richtigen Jungs kennengelernt. Also jetzt ist Ja, spätestens jetzt brauchst du nicht mit Mourinho, braucht gar keiner mehr, brauchst nicht mehr anklopfen.
Und der muss ja auch dann von Rom irgendwie nach London geflogen sein und also ja.
Aber wie geil, Alter, die ganze Geschichte ist so geil. Und der Song ist halt einfach ein Brett und ich find's so geil, ja. Das Video 11 Minuten lang, der Song 7 Minuten 50 lang, alles an einer Zeit, wo alle irgendwie auf 2 Minuten 30 für Streamingdienste sind. Ey, Stormzy, geile Nummer. Ich bin auch ein großer Fan wirklich von dessen Sachen, so. Ja, ja, deswegen, ich freue mich auf
schon
das,
immer was da kommt. Echt seit Jahren schon. Bomben-Track, Bomben-Video.
Mourinho aber nicht Typ der Woche dadurch, ne? Mourinho nicht Typ der Woche.
Nee.
Und damit auch nicht in der Auswahl für den silbernen Peter.
Absolut richtig. Sollen wir dir einmal nochmal kurz unsere Revue passieren lassen,
bevor wir uns
auf Pizarro einigen?
Das ist deine Rubrik. Dann machen wir es übrigens. Und wenn du nicht Pizarro willst, werde ich persönlich beleidigt sein.
Ja, okay, ich hole euch nochmal ein bisschen ab.
I prefer not to speak then.
Ja, ja.
Because otherwise I'm in big trouble.
Wir lassen nochmal die letzten 4 Wochen, beziehungsweise die letzten 4 Folgen Revue passieren. Wir hatten Gäste da, wie Konstantin Escher oder Toxic, der einzige Dortmund-Fan, den Pillow einlädt. Als Kompliment in dem Kontext.
Ja. Den akzeptiert er in diesem Format, genau. Wenn er dabei ist.
Ich habe Konstantin Escher gesagt, ich verwechselt, ne? Ich meine Konstantin
Eckner.
Wir gesprochen über die Rückkehr der Steher. Wir haben über natürlich heute Uli Hoeneß gesprochen. Wir hatten den Krawall in Nizza bei dem Auswärtsspiel vom FC Köln. Wir haben gesprochen als Moment der Woche über das Spektakel in Turin mit dem VAR, wo Tore geschossen wurden und Trikots ausgezogen wurde und Tore aberkannt wurden. Wir hatten als Typen da zum Beispiel den auch Freund des Formats Patrick Ittrich, heute natürlich Pizarros Abschiedsspiel verbunden mit seiner ganzen Legacy. Wir hatten das ganze Szenario rund um den Personalwechsel bei Gladbach, die Protagonisten dort als Typen der Woche. Als Team, erinnert euch noch, wir haben über Stuttgart gesprochen, die sich neu aufgestellt haben und ehemalige Spieler verpflichteten. Heute die Nationalmannschaft, FC Bayern war immer mal wieder Thema. Und auch Freiburg als überraschender Tabellenführer, weil wir damals dachten, das kann es ja nicht sein, wir haben jetzt einmal eine Woche, wo Bayern nicht führt, die müssen wir zum Team der Woche machen. Und drei Wochen später, ist Bayern auf welchem Platz gerade? 4?
4.
Ja. Warte mal, Union Berlin war nicht einmal Team der Woche, ne?
Nee.
Das ist schon Haram, ne?
Das werden die erst, wenn sie Meister werden. Alles andere. Herbstmeister, dann machen wir sie Team der Woche.
Deal. Ich lasse das alles gerade Revue passieren und es gab einen schönen Monolog über einen Typen der Woche, kann mich noch gut daran erinnern, mit dem wir alle eine Verbindung haben und das ist Claudio Pizarro.
Kann ich mich auch noch daran erinnern, um ehrlich zu sein. Ja.
Und deshalb ist es der Typ, deswegen kriegt er den silbernen Peter?
Ja, absolut.
Pizarro, oh, ich empfehle euch an dieser Stelle, ich glaube David Friedrich ist er, Steuerung F-Song Pizarro bei Google, bei YouTube eingeben. Ihr hört mich in der Hook. Pizarro, oh, Pizarro, oh. Und hiermit damit schließe ich diese Folge, oder? Haben wir noch was?
Nee,
ne?
Nee, wir haben noch einen Ehrentyp der Woche.
Oh, da muss ich an der Stelle jetzt mal eine große Entschuldigung sagen, denn eigentlich hätte Pillow für diese Folge den Typ der Woche eigentlich schon markiert, nachdem er sich selber die Tränen von den Wangen gewischt hat und unter Tränen quasi in der WhatsApp-Gruppe den Typ der Woche quasi eingefordert hat. Wir machen ihn zum Ehrentyp der Woche, weil er auch einfach ein Ehrentyp ist. Inklusive dem Abschied, wie er ihn zelebriert hat. Eigentlich wäre Rafael Nadal auch Ehrentyp der Woche, der Hand in Hand mit Roger Federer flennend da sitzt.
Der hat direkt mitgeheult, ne? Ja, klasse. Total. Also ich hab das Spiel selber leider nicht gesehen, hab's ein bisschen verschwitzt und hab dann aber in den Berichterstattungen die entsprechenden Bilder gesehen, nochmal seine Abschiedsrede gesehen und also ein besseres Bild als die beiden und dann haben sie ja tatsächlich auch nochmal zusammen Doppel gespielt, leider knapp verloren, wo man sich gar nicht vorstellen kann, dass die beiden im letzten Auftritt von Roger Federer dann nochmal tatsächlich auf der letzten Rille ein Doppel verlieren. Ich für mich persönlich kann mich immer noch dran erinnern und ich kann nicht sagen, aus der ganzen Zeit damals mit Snagger und Rappen und Tour, Festivals, Alben machen und so, Snagger hatte dann Elefantenhirn, der kam regelmäßig immer mit Stories, weiß nur das, und das habe ich alles schon wieder vergessen. Und wenn er dann sagt, fällt es mir teilweise wieder ein, teilweise aber auch nicht. Aber es gibt eine Sequenz, die mir bis heute sehr, sehr gut im Gedächtnis geblieben ist. Das muss, weiß nicht, 2004, 2005, maximal 2006 gewesen sein, als wir auf dem Splash waren am Wochenende und relativ früh schon vor Ort waren und dann irgendwie noch eine Stunde, zwei im Hotel hatten zum Chillen. Und da habe ich eigentlich mangels Alternativen ein Tennisspiel angemacht auf Eurosport. Und da hat Roger Federer gegen Frag mich nicht mehr gespielt in irgendeinem Turnier, keine Ahnung. Und bis dahin war für mich Tennis so, ja, als ich klein war, war halt ne, so Boris Becker, Steffi Graf und so, das fanden meine Eltern halt cool, deswegen habe ich als Kröte hier und da auch mal mitgeguckt, aber vorher war, abgesehen davon war Tennis kein großes Thema mehr für mich und habe dann im Hotel in Chemnitz damals, als das Splash noch in Chemnitz war, mir irgendwie einen Satz von dem Spiel von Roger Federer angeguckt und weiß noch, wie ich runtergegangen bin und zu Snagger gesagt habe, ich so, Digga, da hast du mal Roger Federer Tennis spielen sehen, das ist physikalisch doch gar nicht möglich, wie die Bälle, so, also vollkommen, es war ein absolut krankes Spiel. Und ja, das war so irgendwie mein erster Berührungspunkt vor mit Roger Federer und ja, in der Folge habe ich dann sehr, sehr viele Spiele von ihm gesehen. Auf dem Platz sowie auch neben dem Platz sicherlich ein ganz, ganz feiner Kerl, Ausnahme-Tennisspieler. Und ich habe hier einfach mal, um das Thema vielleicht abzuschließen, den Wikipedia-Eintrag von Roger Federer mitgebracht. Ich hoffe, dass der vollständig und korrekt ist, aber soweit ich die Berichterstattung der letzten Tage verfolgt habe, passt das alles. Und würde hier jetzt tatsächlich mal nur den Teil verlesen, wo es um seine Erfolge geht, also die rein sportlichen Erfolge. Roger Federer stand insgesamt 310 Wochen an der Spitze der Weltrangliste, davon die Rekordzeit von 237 Wochen in Serie. Auch stand er als bisher ältester Spieler an deren Spitze die Jahre 2004 bis 2007 und 2009 beendete Federer zudem als Weltranglistenerster. Er liegt in der Statistik der gewonnenen Grand Slam Titel im Einzel bei den Herren mit 20 gewonnenen Titeln auf dem dritten Platz hinter Rafael Nadal 22 Titel und Novak Djokovic 21 Titel. Man muss sich mal vorstellen, ne, so ein Zverev, der ist jetzt Mitte 20 und jagt immer noch dem ersten hinterher. Ne? Insgesamt gibt's pro Jahr, pro Saison 4 Grand Slam Titel, die man holen kann. Wimbledon, US Open, Australian Open und French Open. Federer gewann in seiner 25 Jahre langen Karriere 113 Einzel- und 8 Doppeltitel. Er hat 103 Turniere gewonnen, nicht rund 113, Entschuldigung. Federer ist der erste Spieler, der dreimal 3 Grand Slam-Titel in einer Saison gewann, 2004, 2006 und 2007. Er ist einer von 8 Spielern, die im Laufe ihrer Karriere alle 4 Grand Slam-Turniere mindestens einmal gewonnen haben. Mit 8 Einzeltiteln ist er der Rekordsieger der Wimbledon Championships. Er gewann 6-mal die Australian Open und 5-mal die US Open sowie einmal die French Open. Alle anderen French Open in dem Zeitraum gingen übrigens an Rafael Nadal. Da hat er seine 22 Titel geholt, mit ein paar Ausnahmen von Novak Djokovic. Mit 6 Siegen ist er der Rekordhalter bei den ATP Finals, gewann 28 Masters-Turniere und ist mit 24 Titeln Rekordsieger der ATP Tour 500-Serie. Federer wurde, und das finde ich so mit noch am krassesten, Federer wurde fünfmal zum Weltsportler des Jahres gewählt. Und damit so häufig wie kein anderer Sportler. Ne? Und wir reden in einer Ära, wo Tiger Woods mit drin war, wo Messi und Ronaldo mit drin sind, wo weiß ich nicht, wer noch alles mit drin ist. Federer hat von 2005 bis 2008 in Folge, sowie 2018, den Weltsportler des Jahres abgesahnt. Ich persönlich ziehe meinen Hut, wünsche mir jetzt, dass er mit einem vielleicht kleinen, obwohl er hat jetzt genug Auszeit gehabt, ne, weil letztes Jahr eigentlich immer nur noch verletzt. Ich würde mir wünschen, dass er sich jetzt in den Trainerstab von Alexander Zverev einklingt und da dafür sorgt, dass der ein oder andere Grand Slam-Titel dann auch nochmal nach Deutschland geht in den nächsten Jahren.
Ist das ernsthaft? Nee, das ist jetzt nur Quatsch, ne? Oder gibt es da eine
Verbindung? Nee, das ist kein Quatsch. Nee, die beiden sind total dicke und ja.
Ach
ist
echt,
auf jeden Fall. Ja. Federer ist auch, naja gut, ist jetzt nichts Besonderes zu sagen. Federer ist das Idol von Zverev. Das geht vielen Tennisspielern auf der Welt so. Die kennen sich seit Zverev relativ klein ist. Gab mal bei den beim Laver Cup, das ist so ein Turnier, jetzt wo auch
jetzt gerade war,
wo Federer sein letztes Spiel hat, wo Team Europa gegen Team Rest der Welt antritt, immer so ähnlich wie der wie heißt das nochmal im Golf, da gibt es auch nicht Riders, oder ist das doch das Riders Cup, ne?
Das ist Riders Cup, genau.
Genau, so ähnlich. Und da gab's mal ein Spiel von Zverev, was im ersten Satz so gar nicht lief, und ne, im Team Europa waren natürlich Federer, Zverev und noch ein paar andere drin. Und dann ist Federer irgendwie aus der Kabine gekommen und hat immer, wenn Zverev auf der Bank saß, ein bisschen gecoacht, mit dem Ergebnis, dass Zverev, wer auch immer der Gegner war, ich glaube, Jack Sock war es, glaube ich, damals, komplett weggefegt hat dann im zweiten und dritten Satz, also komplett. Und ich glaube, dass es darüber hinaus ein riesen Match wäre, weil Zverev ist ja, also fachlich kann der ja alles, ne? Also der kann ja alles. Der hat einen Mordsaufschlag, wenn er will. Der spielt eine mittlerweile auch richtig starke Vorhand, starke Rückhand, ist eigentlich technisch her mit allem ausgestattet, was er braucht, um Grand Slam-Titel zu gewinnen, und hat ja auch schon mehrfach den Weltranglisten ersten Platz belegt in der Weltrangliste, was bei Zverev sich regelmäßig einklingt und dafür sorgt, dass er dann in entscheidenden Spielen oder Phasen nicht gewinnt, ist halt der Kopf und die mentale Stärke. Und ich glaube, gerade da ist Roger Federer so der Stärkste, den es wahrscheinlich jemals gab. Und ich glaube, nicht nur aus dem Punkt, aber gerade aus dem Punkt wäre das, glaube ich, ein sehr guter Match. Und also sehe ich kommen, aber könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Hey, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Denn auch bei Roger Federer gilt, wichtig ist auf dem Platz.
Absolut.
In diesem Sinne, macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.